Wir haben heute in der Sendung Niklas von der Roten Hilfe Ortsgruppe Stuttgart und Marina von der Soli-Kampagne, die sich gleich auch nochmal vorstellen wird. Wir haben zum Thema politische Prozesse und Aussageverweigerung, das ist auch ein aktuelles Thema in der Rote Hilfe Zeitung. Und mit diesen Themen ist auch eng verbunden der jährlich stattfindende Tag der politischen Gefangenen am 18. März. Dieses Jahr soll in Stuttgart um dieses Datum herum für den anstehenden Prozess gegen die beiden Antifas Jo und Dia mobilisiert werden. Könnt ihr vielleicht erzählen, was den beiden vorgeworfen wird?
Ja, hallo, auch danke, dass wir bei euch heute in der Sendung sein dürfen. Genau, ich bin Teil der Antirepressionskampagne Antifaschismus bleibt notwendig. Wir haben uns kurz nach dem Repressionsschlag im Frühjahr 2020 gegründet und sehen unsere Aufgabe vor allem darin, die Betroffenen der Repression zu unterstützen, die Solidaritätarbeit zu organisieren, aber vor allem auch den Repressionsschlag politisch einzuordnen und eben eine gewisse Öffentlichkeit für das Verfahren zu schaffen. Ich würde, bevor ich auf die konkreten Vorwürfe von Jo und die eingehe, nochmal kurz die Situation in Stuttgart skizzieren, die dem zugrunde lag. Nach Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 entstand in Stuttgart mit Querdenken eine Art neue rechtsoffene Massenbewegung, die zu Beginn vor allem dadurch geprägt war, dass viel Empörung über die Einschränkung der individuellen Freiheitsrechte vorherrschend waren. Das hat sich schnell aber entwickelt hin zu einem kruden oder zu einer kruden Bewegung aus Verschwörungstheorien, Impfgegnerinnen und einem rechten Sammelbecken, bei dem nicht nur rechte Symboliken wie eben Reichskriegsfahnen, irgendwie Lügenfresssymboliken oder eben diese Wir sind das Volksschilder präsent waren, sondern eben auch organisierte Rechte von AfD bis hin zu 1% der identitären Bewegung oder eben auch Zentrum Automobil da waren. Das Ganze hatte hier in Stuttgart vor allem nochmal eine neue Qualität, weil man sichtbar eine Vernetzung dieser ganzen Akteure auch auf den Kundgebungen wahrnehmen konnte. Dagegen gab es unterschiedliche antifaschistische Interventionen, die von klassischer Aufklärungsarbeit über die Akteure und die Inhalte der Querdenken-Demonstration aufgeklärt haben. Es gab Gegenkundgebungen, Outing-Aktionen auf dem Vasengelände selbst, aber eben auch direkte Interventionen gegen die Nazis, die dorthin gegangen sind. Ein recht zentraler Angriff war ein Angriff auf den Sammel- und Treffpunkt von Mitgliedern von Zentrum Automobil, die auf dem Weg zur Querdenken-Demonstration waren. Und genau dieser Angriff wird Jo und die jetzt vorgeworfen, genau daran beteiligt gewesen zu sein.
Dieser Angriff auf den Treffpunkt von Zentrum Automobil war ja dann auch der Anlass für den Repressionsschlag gegen die Antifa in Baden-Württemberg im Sommer letzten Jahres. Wie sah denn dieser Repressionsschlag genau aus? Auf welchen Ebenen lief der ab und was ist da alles passiert?
Kurz nach der Auseinandersetzung kam es dann in den frühen Morgenstunden des 2. Juli zu neuen Hausdurchsuchungen mit jeweiliger DNA-Abnahme in Baden-Württemberg und der Inhaftierung von Jo. Darüber hinaus folgten schon vor bzw. auch nach den Hausdurchsuchungen polizeiliche Anquatschversuche, offenen Observationen, staatsanwaltschaftlichen Zeuginnen verladen und erst im November eine erneute Hausdurchsuchung und die Inhaftierung von die. Das Ganze bewerten wir nicht nur als staatlichen Angriff auf die Antifa-Bewegung, sondern sehen wir auch als ein Ergebnis der Stimmungsmache gegen links, die sich auch schon im Frühjahr abgezeichnet hat. Konkret macht sich das hier an der unkritischen Berichterstattung zum einen über Querdenken im Vorfeld, aber auch aufgrund der Hetze gegen die antifaschistischen Proteste. Und das Ganze wurde auch aus der bürgerlichen Politik befeuert, gerade in Personen wie den Innenminister Strobel, der die Durchsuchungen mit so Sätzen wie »Wir kriegen euch« kommentiert hatte.
Könnt ihr vielleicht noch einen kurzen Überblick auch darüber geben, welche politischen Prozesse gerade noch in Baden-Württemberg oder auch deutschlandweit stattfinden und wie auch der aktuelle Stand dieser Verfahren ist? Es ist ja nicht das einzige Verfahren gegen linke AktivistInnen zurzeit.
Also neben den großen Fällen, wie jetzt also hier in Stuttgart konkret, der Verfolgung der Antifa, gibt es immer wieder eine Vielzahl an kleineren Verfahren wegen AfD-Kundgebungen, Nazi-Aufmärschen in Pforzheim, Hausbesetzungen etc. Das ist so mittlerweile der alltägliche Standard an Prozessen. Und größere und wichtigere Verfahren bundesweit auch laufen halt zum Beispiel irgendwie in den 129 Ermittlungen gegen Lina oder gegen Genossen aus Frankfurt den 129 Ermittlungen und der Kriminalisierung des roten Aufbaus in Hamburg, weiteren Verfahren in Berlin, in Remagen, wo eine ganze Nazi-Blockade mit über 80 Leuten, also die Blockade des Nazi-Aufmarsch, mit über 80 Leuten kriminalisiert wurde und. Da sammelt sich ein bisschen was an einfach. Was schon sich in Teilen rausgestellt hat, ist, dass es einen neuen Trend hin zu sogenannten Vereinigungsdelikten gibt. Also dass gerade organisierte Aktionen auf der Straße oder auch politische Strukturen und die Organisierung quasi von linker Politik vermehrt ins Fadenkreuz rücken. Das sind irgendwie diese ganzen 129-Verfahren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Verbotsforderungen gegen uns von der Roten Hilfe oder auch der Entzug der Gemeinnützigkeit der VVN, der schlussendlich einfach ihren Handlungsspielraum einschränkt, Ausdruck dessen auf der anderen Seite.
Du hast es jetzt gerade auch schon ein paar Mal erwähnt, Paragraph 129 A oder B ist fester Bestandteil in politischen Prozessen, gerade gegen linke AktivistInnen. Kannst du kurz zusammenfassen oder erklären, um was es bei dem Paragraphen 129 geht, was ihn so besonders macht?
Also der Paragraph 129 beschreibt die Bildung, Unterstützung oder Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Bei den Teilparagraphen A und B geht es dann um eine terroristische bzw. eine terroristische Vereinigung im Ausland. Das Besondere an diesen ganzen Paragraphen ist, dass sie erstmal keine konkreten Straftaten im Vergleich zum Rest des Strafgesetzbuches oder der strafbaren Handlungen vorsehen, sondern allein die Absicht, diese in einem organisierten Rahmen zu begehen, Grund der Verfolgung sind. Damit ist die Verfolgung nach § 129 selbst nach bürgerlichen Maßstäben der Rechtsprechung eine politisch gewollte. So ganz konkret zeigt sich das auch beim § 129a und b. Da braucht es eine direkte Verfolgungsermächtigung vom Innenministerium, dass es überhaupt zu einer juristischen Anklage kommen kann. Das Besondere liegt genau auch in diesem Charakter, da diese Paragraphen explizit darauf gemacht sind, linke Organisierung zu verbieten, zu kriminalisieren und schlussendlich zu zerschlagen.
Ja, wir haben es gerade schon gehört, das ist ein besonderer Paragraph, der 129er, gibt den Repressionsbehörden auch Werkzeuge an die Hand, die sie sonst nicht haben. Kannst du das kurz sagen, welche Befugnisse haben die Behörden, wenn sie nach 129 ermitteln?
Eigentlich alle, die polizeilich zugelassen sind, solange sie nicht in den Bereich der Nachrichtendienste fallen. Und das ist mit den Änderungen der Polizeigesetze sehr, sehr viel. Also da kann es von TKÜ, also der Telekommunikationsüberwachung, bis zu Observationen auf allen Ebenen, das Anzapfen sämtlichen Verkehrs von Mobilfunk bis Telefon sonst wie kommen. Der Briefverkehr kann irgendwie mit bedacht werden. In der älteren Vergangenheit war es so, dass die Paragraphen, also die 129a, auch dazu hergehalten haben, Verteidiger den Kontakt zu der juristischen Verteidigung einzuschränken, genau dort zum Beispiel die Post mit zu kontrollieren oder Grund war für Trennscheiben bei Anwaltsbesuchen.
Was ratet ihr Menschen, wenn sie eine Vorladung oder auch eine Anklageschrift in Bezug auf den Paragraph 129 erhalten?
Das Problem in solchen 129-Verfahren ist ja, dass da die ganzen Ermittlungen und so meistens verdeckt ablaufen. Das heißt, wenn man da nicht irgendwie ein bisschen Wind von bekommt, dann erfährt man davon, wenn morgens um 6 die Polizei vor der Tür steht. Da gibt's dann halt auch nur noch eingeschränkte Vorbereitungszeit. Ich glaube, die generellen Handlungsanweisungen, also in solchen Fällen auf jeden Fall erstmal die Aussage zu verweigern, gerade was Hausdurchsuchungen angeht, gibt es ja auch nochmal ausführlichste Informationen, die jetzt den Rahmen sprengen würden und sich schnellstmöglich sowohl entweder mit uns oder mit weiteren Antirepressionsstrukturen in Verbindung setzen, ist da glaube ich das Zentralste. Oft genug, muss man leider sagen, fällt das dann gerade in 129-Verfahren dann auch eher dem politischen Umfeld zu.
Stichwort Aussageverweigerung, du hast es gerade gesagt, ein seit 30 Jahren fester Bestandteil in politischen Auseinandersetzungen mit den Repressionsorganen lautet: Anna und Arthur halten's Maul. Was verbindet ihr damit und warum ist es deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach auch wichtig, in politischen Prozessen die Aussage zu verweigern?
Hinter der Aussageverweigerung steht eine grundsätzliche politische Haltung gegenüber diesem Staat und seiner Klassenjustiz. Wenn wir davon ausgehen, dass der Staat erstmal nicht in unserem Interesse handelt, sondern im Interesse der Herrschenden und der Sicherung irgendwie ihrer ihres Besitzes und dementsprechend auch nicht nur irgendwie unbewusst, weil es halt in den Gesetzen steht, sondern sehr bewusst gegen links vorgeht und uns immer wieder kriminalisiert auf allen Ebenen, dann bedeutet Aussageverweigerung, dass wir zumindest an manchen Punkten, eben gerade an den Punkten, wenn wir vor Gericht gezerrt werden und uns vermeintlich objektiven und neutralen Gesichtspunkten mit objektiven und neutralen Vorwürfen konfrontiert sehen, eben nicht die Regeln dieses Staates und seine Justiz anerkennen. So, das zieht sich natürlich fort. So, also die Entstehung der Aussageverweigerung geht gerade, also hat ihren Ursprung vor allem in Zeuginnenaussagen. Und da ist es natürlich wichtig, also auch klarzustellen, dass wir einerseits mit diesem Staat nicht reden und andererseits auch, wenn es zum Beispiel irgendwie zu unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Linken kommt, zu Widersprüchen, sonst wie Auseinandersetzungen, diese niemals vor dem Staat geklärt werden oder im Angesicht des Staates so. Das machen wir intern und sonst auch nicht. Gleichzeitig ist es natürlich auch eher eine Selbstverständlichkeit, dass es für uns nicht in Frage kommt, andere Genossinnen und Genossen mit Aussagen zu belasten oder gar ins Messer zu liefern. Damit begründet sich natürlich auch die Notwendigkeit und Wichtigkeit einer konsequenten Aussageverweigerung. Was man hier, wenn man es genau nimmt, so ein bisschen durchaus ein Diskussionspunkt ist, sind natürlich Formen von politischen Aussagen auf der Anklagebank. Es kann ja natürlich durchaus sinnvoll sein, auch als Angeklagter vor Gericht und damit die Öffentlichkeit des Gerichtssaales zu nutzen und um auch dort so ein bisschen der Ohnmacht entgegenzuwirken und einen selbstbestimmten Ausdruck zu schaffen, sich politisch zu erklären. Also zu erklären, warum wir wie handeln und warum wir das auch trotz Repression weitermachen. Nach der bürgerlichen Justiz ist das eine Aussage. Ich finde, sowas sollte man nicht verweigern.
Zurück zu den konkreten Verfahren derzeit in Baden-Württemberg, wo derzeit mehrere linke AktivistInnen im Knast sitzen. Wie findet denn da die Begleitung der Roten Hilfe Ortsgruppe statt? An welchen Verfahren seid ihr da beteiligt und wie organisiert ihr konkret Hilfe und Beratung für die Betroffenen?
In irgendeiner Form sind wir an allen Verfahren so im Großraum Stuttgart beteiligt. Das unterscheidet sich ja natürlich immer nach Verfahren und konkreter Situation und so weiter und so fort. An sich, was wir als Rote Hilfe leisten, ist natürlich irgendwie eine Beratung einerseits, also oder die Vermittlung einer juristischen Beratung. Das heißt, wir vermitteln Rechtsanwältinnen und Anwälte. Auf der anderen Seite geht es dann natürlich auch um eine politische Beratung und so ein bisschen darum zu schauen, wie wir mit den jeweils Betroffenen gemeinsam diesen Repressionsschlag auffedern können. Also so es schlussendlich schaffen, dass sie sich davon nicht weiter beeindrucken lassen und weiterhin politisch aktiv sind. Damit lassen wir dann Repression auch in einem ersten Schritt ins Leere laufen. Ansonsten ist gerade natürlich, wenn die Genossinnen und Genossen im Knast sitzen, die Begleitung noch mal ein bisschen enger. Prinzipiell sind wir natürlich der Überzeugung oder ist es auch so ein bisschen Praxis, dass hier die Unterstützung vor allem auch von dem politischen Umfeld getragen wird. Als Rote Hilfe sind wir da aber natürlich auch in unterschiedlicher Form beteiligt und tragen irgendwie unseren Teil dazu bei. Also sei es irgendwie das Weiterleiten von Briefen in den Knast oder auch die finanzielle Unterstützung, die natürlich auch einen Teil unserer Arbeit darstellt. Die Beratung, so ein bisschen Erfahrung konnten wir dann doch sammeln im Umgang mit den verschiedenen Knästen und ihren Sonderregelungen, was Briefverkehr, Pakete und so weiter angeht. Das ist sehr ausführlich dann im Konkreten.
Wenn schließlich dann die Prozesse anstehen, habt ihr da auch Aufgaben, die übernehmt? Also zum Beispiel als aktive ProzessbeobachterInnen oder dokumentiert ihr die Prozesse und was da passiert dann noch?
Also für uns ist es wichtig, und da sind wir dann so ein bisschen bei einer Phrase, dass Repression ins Leere läuft und wir es schaffen, sie im besten Fall sogar umzudrehen. So, das schaffen wir dadurch, indem wir eben die Wirkung von Repression, dass sie politische Arbeit im Allgemeinen und dann gerade im Besonderen in Bezug auf die Betroffenen verhindern, schlussendlich will, indem wir Repressionsfälle nutzen, um die politische Bewegung zu stärken, zu mobilisieren, eigene Inhalte transparent zu machen und so weiter und so fort. Da leisten wir als Rote Hilfe auf jeden Fall unseren Teil dazu bei. Schlussendlich, dass es wirklich erfolgreich ist, müssen wir aber hier, also so diese Antirepressionsarbeit, immer auch mit einer politischen Perspektive verknüpfen, die in den jeweiligen Kämpfen, quasi in der die Repression entsteht, also zum Beispiel zum Thema Antifaschismus entsteht, so Das heißt, hier finden wir sehr zentral, dass sich auch in dem Fall antifaschistische Strukturen, aber das lässt sich an sich übertragen, dazu verhalten und hier es eben hier genau schaffen, eine politische Perspektive auch auf diese Repression zu liefern. In dem Zuge, das läuft dann auch bei Prozessen ab, sind wir natürlich dann auch bei Kundgebungen zum Beispiel vor Prozessstart begleitet, bereiten die mit den Betroffenen direkt davor, das ist so dann eher so unser Aufgabenfeld. Und fällt es natürlich auch in die konkrete Dokumentation und Begleitung von Prozessen mit Protokollierung und so weiter dabei. Ob dann wir das machen oder gemeinsam mit zum Beispiel einer Soli-Kampagne, die zu dem Fall arbeitet, das ist dann hängt dann immer vom Konkreten ab.
Wir haben nun viel von euch zu politischen Prozessen, zu Aussageverweigerungen und eben auch zum Prozessauftakt gegen Jo und Die gehört. Damit und dem Tag der politischen Gefangenen am 18. März wird es in Stuttgart am 20. März auch eine überregionale Demo geben. Was sind denn die zentralen Themen und Anliegen der Demo bzw. auch der Soli-Kampagne?
Mit der Antirepressionskampagne Antifaschismus bleibt notwendig, aber auch der Demonstration am 20. März möchten wir zum einen die Solidarität mit den Betroffenen der Hausdurchsuchungen des letzten Jahres auf die Straße tragen, unabhängig davon, wie man auch persönlich zur Aktion steht, weil wir denken, dass der Repressionsschlag eben nicht nur Einzelne betrifft, wie es scheinbar wirkt, sondern ein Angriff auf die gesamte Bewegung ist, der wir uns eben als diese gesamte Bewegung kollektiv und solidarisch entgegenstellen müssen. Vor Gericht sind in dem Fall Jo und Die angeklagt, ist aber mitunter auch der Kampf gegen die Gefahr von rechts, dem wir uns spektrumübergreifend und eben solidarisch entgegenstellen müssen. Wir denken darüber hinaus aber auch, dass es gerade in Zeiten von einer voranschreitenden Rechtsentwicklung der Gesellschaft, in der faschistische Netzwerke und Polizei und Militär fast wöchentlich aufgedeckt werden, in der Terroranschläge wie Halle und Hanau schon fast zur traurigen Normalität werden und in denen mit der AfD als parlamentarische Kraft der Nährboden für all das geliefert wird, es unabdingbar ist, auf vielen unterschiedlichen Ebenen antifaschistisch aktiv zu sein. Dazu gehört für uns neben gesellschaftlicher Aufklärungsarbeit, neben Straßenprotesten, neben dem Stören, Blockieren von rechten Veranstaltungen oder Bündnisarbeit, aber eben auch ein offensives Zurückdrängen und eben die direkte Konfrontation mit Nazis und Faschisten aller Art. Genau deshalb halten wir es auch trotz Corona für absolut notwendig, dieses starke überregionale Zeichen der Solidarität auf die Straße zu bringen und die Angriffe somit zurückzuschlagen.
Ja, wie kann Mensch sich da einbringen, sich solidarisieren, sich weiter informieren? Vielleicht möchten einige Hörerinnen oder Hörer das ja tun.
Die Solidarität kann natürlich auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Zum einen erreichen wir nur ein starkes und überregionales Zeichen, wenn wir auch als ganze Bewegung auf die Straße gehen und es somit zum Ausdruck bringen. Jede einzelne Person von uns kann aber darüber hinaus auch gerade die Betroffenen nochmal persönlich unterstützen, sei es in Form von Spenden oder eben Briefe schreiben. Jo ist mittlerweile wieder in Freiheit. Mit Die sitzt aber weiterhin ein Betroffener der Hausdurchsuchungen in Haft, der sich weiterhin auch über Briefe freut. Ansonsten gibt es alle weiteren Informationen und noch mehr Hintergründe über das Verfahren auf der Kampagnenseite notwendig.org.
Zum Schluss würden wir euch gern nochmal so eine allgemeinere Frage stellen, die, glaube ich, jetzt auch im Interview deutlich geworden ist und an der Stelle vielleicht auch nochmal verstärkt werden muss. Seht ihr eine neue Qualität in staatlicher Repression gegen Links, linke Aktivistinnen und linke Aktionen?
Wir sehen die neue Qualität vor allem darin, dass wir denken, dass die Repression staatlicherseits fast schon offen politisch betrachtet wird. Das zeigt sich zum einen in den schon erwähnten 129-Verfahren, die eben direkte Angriff auf linke Organisierung sind und damit eben zum Ziel haben, diese Organisierung zu schlagen und letztendlich die komplette Bewegung an sich zu delegitimieren. Auf der anderen Seite aber auch mit der Härte, mit der der Staat seine Angriffe auffährt. Bei uns im Fall der Repression lässt sich das zum einen an der Schwere der Vorwürfe messen, zum anderen aber auch mit der Konfrontation Knast, die in dem Ausmaß schon lange nicht mehr bekannt ist. Dagegen ist es wichtig, sich eben nicht einschüchtern zu lassen und als Bewegung entgegenzustehen. Wir denken, dass die Repression aber vor allem auch dann ihre Wirkung verliert, wenn man weiterhin daran arbeitet, politisch aktiv zu sein. Deshalb denken wir, ist es unabdingbar, am 20. März auf die Straße zu gehen und weiterhin antifaschistisch aktiv zu sein.
Ich meine, gerade die Frage des Knastes ist hier ja auch eine, die in linken Zusammenhängen bundesweit immer aktueller wird. Wenn wir es nicht schaffen als Bewegung, die Angst vorm Knast zu nehmen, so der ja offensichtlich Teil unserer politischen Praxis wird und immer mehr auch ein Teil möglicher Repression wird, dann werden wir schlussendlich an dieser Frage scheitern, so. Und dementsprechend ist auch der 18. März als Internationaler Tag der politischen Gefangenen von großer Bedeutung für uns als Rote Hilfe. In dem Zuge würde ich auch gerne noch auf weitere politische Gefangene hinweisen, die in Baden-Württemberg sitzen. Also es ist zum einen in Stuttgart-Stammheim bzw. in Schwäbisch-Gmünd Martin und Nicole aus dem Mieze-Verfahren. Auch die freuen sich über Briefe. Thomas Meyer-Falk aus Freiburg sitzt weiterhin in Sicherungsverwahrung. Und auch verschiedene Gefangene der Kurden und türkischen Bewegungen sitzen in verschiedenen Knästen Baden-Württembergs.
Ja, dann bedanken wir uns für das Gespräch, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für uns und für die Sendung. Und wir hoffen, dass viele Leute zu der Demo kommen. Wir werden natürlich auch dort sein und davon berichten. Und wir werden weiter über den Fortgang des Prozesses und der Verfahren berichten. Vielen Dank euch.
Ja, auch von uns ein großes Dankeschön, dass wir bei euch in der Sendung sein durften.